Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Wir Radio.
Medien und digitale Kultur.
Guten Tag.
Bonjour und willkommen.
Salve a tutti.
Herzlich willkommen in unserem Dialogsystem.
How are you?
Apa kabar? Selamat datang.
Guten Tag.
I love you.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Alleluia, 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 Alleluia.
Das Blockspiel Gesangsstunde, synthetische Stimmen aus dem Netz gefischt, gemischt und hochgeladen von Raymond Curtis, aus der Kakophonie des Internets ein wenig Sinn und Nachrichten destillieren. Ein Ziel auch heute wieder vom Breitband. Herzlich willkommen zu 60 Minuten Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Mein Name ist Philipp Banse. Wir haben im Programm natürlich neue Musik aus dem Netz, natürlich neue Hörerproduktionen aus der Rubrik Blockspiel. Außerdem frei ab 6 gezockt mit 40, Reiz und Geschichte des neuen Computerspiels mit Super Mario. Frei ab 18, konsumiert ab 11, Pornografie im Internet. Unser Schwerpunkt heute.
Breitband. Topic.
Die folgende Sendung ist für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
Nach Angaben der Seite top10reviews.com macht die weltweite Pornoindustrie einen Jahresumsatz von 30 Milliarden Dollar. Das ist mehr als Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo und Apple zusammen einnehmen. Ein boomender Vertriebsweg ist das Internet. Knapp 30.000 Menschen sind angeblich jede Sekunde damit beschäftigt, sich am Computer Sexbilder und Sexfilme anzusehen. Solche Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, aber sie decken sich mit der Erfahrung vieler Surfer. Ein Tippfehler in der Suchmaschine reicht und überall wippen Geschlechtsteile. Wird das Netz tatsächlich zur weltweiten Porno-Plattform? Ein Branchenreport von Ralf Baader-Kellen.
Willkommen auf meiner Seite. Wenn ihr nach außergewöhnlichen Abenteuern sucht, dann seid ihr genau richtig bei mir.
Internet und Pornografie, das gehört scheinbar zusammen wie Pech und Schwefel. Laut der amerikanischen Statistikseite Top 10 Reviews sind rund 12% aller Websites pornografischer Natur. Jede vierte Suchmaschinenanfrage zielt auf erotische Inhalte.
Love me, please, love me.
Mit dem Siegeszug des Internet boomt auch die Pornoindustrie wie selten zuvor.
Im Vergleich zum Einzelhandel würde ich sagen, machen wir im Moment ein Drittel der Umsätze, mit der Tendenz jedoch steigend.
Hierzulande kann das kaum jemand besser beurteilen als Jan Otzen. Der 30-Jährige leitet seit ungefähr 5 Jahren den Online-Bereich bei Beate Use New Media. Die Pornoindustrie ist seit jeher Katalysator von technischen Innovationen. VHS wie Internet verdanken ihre Etablierung nicht zuletzt der Erotikbranche. Bei Beate Use New Media können alle DVDs, die es in den Läden gibt, auch als Stream im Netz gekauft werden. Streaming, so glaubt Otzen, wird sich weiter etablieren. Die DVD, egal ob Blu-ray oder HD-DVD, wird dagegen stagnieren. Auch die Inkassomöglichkeiten sind heute ausgeklügelt. Vom Zahlen per Lastschrift oder Kreditkarte bis zur Abrechnung über das Telefon mittels 0900er-Nummern, von der individuellen Abrechnung nach Klicks oder Minuten bis zum Vollabo sind Möglichkeiten in jeder zeitlichen wie anonymisierten Abstufung vorhanden.
Neben den Streams von professionellen Videos gibt es bei uns zum Beispiel auch eine Web 2.0-Anwendung, die sehr erfolgreich läuft, die heißt Privatporno und ist im Grunde vergleichbar mit unserem professionellen Produkt Movie On, nur dass es hier keine wirklich von professionellen Studios produzierten DVDs zu sehen gibt, sondern Filme, die man privat produziert hat.
Gerade im Bereich des User-Generated Content haben die großen Erotikkonzerne allerdings Konkurrenz bekommen.
Hi, ich bin Melli und Amateur. Und falls du auch mal Lust hast, dich mit mir auszutoben, dann schau dir meine Videos an und schreib mir.
Auf Portalen wie YouPorn oder My Dirty Hobby stellen seit kurzem Amateure ihre selbst produzierten Filme ein, kostenlos.
Meldet euch bei eurer Fetischherrin. Sie wartet auf euch.
Nach Angaben von Alexa Internet vom 21. Oktober 2007 hält YouPorn in Deutschland mittlerweile Rang 16 der am häufigsten aufgerufenen Websites. Der Jugendschutz ist bei den Umsonstportalen ungenügend bis gar nicht vorhanden. Deshalb musste der Internetprovider Arcor auf Aufforderung des Landgerichts Frankfurt YouPorn im Oktober dieses Jahres sperren. Allerdings nicht wegen des Einspruchs von Jugendschützern, sondern auf Betreiben eines konkurrierenden Pornofilmportals. Mit technischen Mitteln lässt sich die Flut der Sexbilder allerdings kaum eindämmen. Im Internet wird der Jugendschutz zur Farce. In den USA zum Beispiel liegt das Alter, in dem ein Mensch zum ersten Mal Pornografie im Internet begegnet, bereits bei durchschnittlich 11 Jahren. Vielleicht werden zukünftige Generationen Pornografie aber auch als etwas ganz Alltägliches, geradezu Banales begreifen. Für Jan Otzen scheint sich dieser Trend bereits heute abzuzeichnen.
Pornografie wird ein Bereich des alltäglichen Lebens werden, etwas, was man einfach schön findet, genauso wie andere Dinge im Lifestyle-Sektor.
Trotz aller Gesetze, trotz aller technischen Zugangsbeschränkungen, jeder Neunjährige kann sich also heute im Netz Hardcore-Pornos ansehen, ist diesem seelischen Extremismus ausgesetzt, wie es FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher formuliert hat. Webseiten wie Flashbot dagegen besprechen neue Pornos wie andere Rockplatten. Ist Porno also cooler Lifestyle für Unverklemmte oder eine visuelle Pest, die nicht nur die Seelen Minderjähriger malträtiert? Im Studio mir gegenüber sitzt jetzt Aline Olof. Sie ist Soziologin an der Technischen Universität in Berlin. Ihr aktuelles Seminar heißt Die nackte Wahrheit zur Pornografie im Real und Second Life. Hallo, Frau Olof.
Hallo.
Wir haben es eben gehört im letzten O-Ton. Pornografie wird ein Bereich des alltäglichen Lebens werden. Etwas, was man einfach schön findet, genauso wie andere Dinge im Lifestyle-Sektor. Ist das wirklich so? Wird Pornografie zu einem Alltagsphänomen?
Also ich denke, in bestimmten Gesellschaftsschichten ist es durchaus schon der Fall, dass Pornografie dazugehört, dass man drüber redet, dass es absolut kein Tabu mehr ist. So vielschichtig wie Gesellschaft ist, denke ich, ist auch das Verhältnis zu Pornografie.
Bisher war es ja so, dass speziell Minderjährigen der Zugang zu Pornos aus guten Gründen, wie man zumindest annimmt, bisher verwehrt wurde. Ist das denn durch neue Gesetze, durch technische Zugangsbeschränkungen überhaupt noch zu gewährleisten? Kann man verhindern, dass 9-10-Jährige sich Pornos angucken?
Nein, ich denke, das kann man weder über Technik noch über Gesetze schon gar nicht regeln. Also gerade Pornografie und Gesetz, Pornografie und Zensur, die haben ja eine lange Geschichte, eine gemeinsame Geschichte.
Nämlich?
Pornografie ist mit der Zensur entstanden und es zeigt sich, dass Gesetze erstmal so gar nichts helfen und Verbote. Im Gegenteil.
Wie sollen wir also damit umgehen?
Ich denke, Medienkompetenz, das könnte ruhig ein Schulfach sein oder sollte ein Schulfach sein. Und soviel ich weiß, wird in Sachsen experimentiert. Aber da denke ich, ist noch viel Nachholbedarf in Deutschland, dass Jugendliche an Medienkonsum herangeführt werden.
Wie könnte das konkret aussehen, wenn jetzt Lehrer und Pädagogen sagen, also wir können es technisch nicht verhindern, dass unsere Kinder, unsere Schüler, Minderjährige diese Filme sehen. Dennoch wollen wir sie damit nicht alleine lassen. Was kann man machen? Wie kann das praktisch aussehen?
Lehrer, Menschen, die Kinder erziehen, also auch in Freizeiteinrichtungen und so weiter, dürfen sich dem Problem nicht verschließen. Und ob sie wollen oder nicht, sollten sie auch wissen, was da angeboten wird.
Das heißt, sie müssen sich das angucken?
Sie müssen sich das angucken. Also sie müssen wissen, was Kindern zugänglich ist, was ihrer Klientel zugänglich ist. Also das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist wirklich, Sehschulen zu machen, Filmanalysen zu machen. Also es muss nicht unbedingt an pornografischem Material sein, aber wirklich das Medium Film zum Beispiel oder über Bilder zu sprechen, was sehe ich da, was wird mir da vermittelt? Einfach Kinder und Jugendliche dazu bringen, dem Medium kritisch gegenüberzustehen.
Ich habe gestern auch noch mal mit einem Kinderpsychologen gesprochen und der ging in eine ähnliche Richtung. Der sagte auch, was in diesem Pornos ja völlig fehlt, sind Gefühle, Kränkung, also diese inneren Werte. Und er sagte, was man stärken muss, bei Kindern sind diese inneren Befindlichkeiten, um ihnen zu sagen, das ist auch wichtig. Würden Sie das ähnlich sehen?
Das sehe ich genauso. Also das ist ja der große Vorwurf der Mainstream-Pornografie gemacht wird, dass sie absolut entpersonalisiert, dass Körper dargestellt werden, Körperteile dargestellt werden, dass wenig Persönlichkeit sichtbar ist. Und da denke ich, müsste Pädagogik einsetzen und sagen, okay, es ist eine Form, Sexualität darzustellen, die man hinterfragen muss, und im wirklichen Leben sind Menschen viel, viel, vielschichtiger und Beziehungen zwischen Menschen sind viel komplexer. Natürlich geht es darum, Sexualität als was Schönes irgendwie zu erleben und Sexualität zu erleben, aber es geht eben auch noch darüber hinaus um Beziehung, um Austausch, um ja und um Gefühl im letzten Endes, klar.
Jetzt haben wir über Minderjährige gesprochen. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass Pornos sich immer weiter verbreiten, was macht das mit Erwachsenen? Wie verändert das uns?
Da gibt es wenig, also ich kann jetzt nicht die Studie zitieren. Wo viel Forschung darüber betrieben wird, ist der Konsum von Gewaltdarstellungen und dann die Reaktion darauf. Das sind aber meistens Laborstudien, also auch vorsichtig zu genießen. Also da ist absoluter Forschungsbedarf in dem Bereich, also wirklich Medienwirkungsforschung und vor allen Dingen langfristige Medienwirkungsforschung. Wie wirkt der Konsum von pornografischem Material auf Identitätsbildung, auf Bildung von Weltbildern und so weiter? Also da gibt es wenig und da ist Bedarf.
Was sind denn das für gesellschaftliche Bedürfnisse, die hinter dieser Nachfrage nach Pornografie stecken?
Was natürlich also ein interessantes Phänomen ist, im Internet ist ja wirklich diese wahnsinnig explodierende Do-it-yourself-Sparte. Und das finde ich wirklich auch interessant zu beobachten, was Menschen dazu bringt, sich selber abzubilden und Filmchen ins Internet zu stellen. Also was das, was ich für einen sexuellen Anreiz auch hat, irgendwie das voyeuristische Bedürfnis, das Gegenüber zu bedienen oder sich selbst zu exponieren. Und wenn man sich dann viele von den Amateurseiten, Filmchen anschaut, dann ist es eigentlich mehr oder weniger eine Imitation der Struktur von Mainstream-Pornografie und der Posen von Mainstream-Pornografie. Was der Unterschied ist, dass es ganz normale Körper sind oft, dass es im Wohnzimmer auf dem Sofa passiert. Aber die Muster sind doch sehr stark entlehnt an der Mainstream-Pornografie. Also.
Und was ist Ihre Idee? Warum machen die Leute das? Also die sind ja dann zum Teil auch wirklich da zu erkennen mit Gesicht und also völlig identifizierbar.
Ich glaube, es ist wirklich ein Reiz. Also ein Reiz, irgendwie sich in diese Flut ins Internet zu stellen und vielleicht werden sie geschaut, dann werden sie nicht geschaut, keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass das dieser Thrill ist. Also da eine Kamera laufen zu haben und es hochzuladen und zu denken, ja, mal gucken. Und oft werden ja da, also gibt's ja dann auch immer noch diese Kombination mit Blogs. Also dass dann wirklich da auch über das reine Bildmaterial hinaus gechattet wird oder so weiter. Also
das ist sozusagen das Neue von der Angebotsseite, also diese Amateurpornos. Gibt es denn auch von der Nutzerseite neue Nutzer, die durch diese Angebote erschlossen werden?
Ich denke mal, dass zunehmend die Schwelle, sich das mal anzuschauen, sinkt. Dass es absolut nicht mehr so ein Tabu ist. Und ich meine, das in der Werbung, in Spielfilmen, da wird ja immer mehr nackte Haut gezeigt, was ja an sich nicht schlimm ist. Und ich denke wirklich, dass das Tabu, sich auch mal eine Pornoseite anzuschauen oder auch mal einen Film, wirkt einfach immer weniger.
Aber vor dem Hintergrund, dass Sie vorhin gesagt haben, auch Lehrer und Eltern müssen sich damit auseinandersetzen, was ihre Kinder sehen, wäre das ja im Zweifel ein ganz guter Effekt, dass dieses Tabu weg ist. Dass dieses,
absolut.
Ja?
Absolut, denke ich schon. Um dann genau darüber zu sprechen, was sehen wir denn da eigentlich? Und ist das, was wir da sehen, das, was wir sehen wollen? Also das, finde ich, ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt, dass eben wirklich die Nachfrage, die Inhalte auch verändern sollte. Also darüber einen Diskurs zu führen, ist das, was uns im Mainstream-Porno angeboten wird, wirklich das, was wir sehen wollen, wie Männer und Frauen miteinander umgehen, wie Sexualität ist oder eben nicht.
Vielen Dank. Aline Olof, Soziologin an der Technischen Universität, über Pornografie im Internet. Frei in jeder Hinsicht und garantiert ohne Bilder, die Breitband-Netzmusik mit Martin Riesel.
Breitband Netzmusik.
Im Internet tummeln sich jede Menge persönliche Offenbarungen, pornografische sind darunter und auch musikalische. Darum geht's in der Netzmusik heute. Kuriositäten entdeckt unter anderem bei MySpace. Weder pornografisch noch irgendwie sexy ist zum Beispiel Ingeborg Schnabel. Typ Oberstudienrätin, randlose Brille, leicht ergraute Haare, politisch engagiert und ein Herz für Flora und Fauna.
Blind war ich, bis ich dich sah, taub war ich, bis ich deine Stimme hörte, stumm war ich, bis ich zu dir sah. Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Oder ist, glaube ich, noch eine Katze in der Fensterbank? Ich möchte einfach, ich zeige Ihnen Blumen. Postkarten. Hoppla, und jetzt? Was kommt jetzt? Der Staat ist nach der Definition einerseits das Staatsgebiet, und andererseits das Staatsvolk. Und daraus rekrutiert sich, wenn man so will, oder wird rekrutiert, die Staatsregierung. Ich möchte einfach, ich zeige Ihnen Blumen. Ein Teil des Volkes lädt, nämlich die Volksherrscher, Oder ist, glaube ich, noch mehr Platz in der Fensterbank. Und hier halt nochmal die Blumen dazu. Ich zeige Ihnen Blumen. Und warum ich Ihnen das zeigen wollte hier, ist unter anderem das. Das ist... was wackelt denn da so grausam? Also, sehr verständlich für die Exportwirtschaft in Deutschland und in anderen Industrieländern, aber der Tod im Topf für die Entwicklungsländer selbst. Das heißt auf Deutsch, in diesem Fall in Deutsch, ich möchte einfach, ich zeige Ihnen Blumen. Ich nehme es aber zum Anlass, um auf eine Institution hinzuweisen, die jetzt 10 Jahre besteht. Vielleicht habe ich es letztens schon berichtet. Ich habe heute kein Material darüber. Die heißt TI, Transparency International, und die vor 10 Jahren gegründet wurde und sich zur Aufgabe gemacht hat, weltweit, international, global, planetarisch, international, weltweit. Ich möchte einfach, zurück nochmal zu dieser japanischen Universität, also Privatuniversität, am äußersten Zipfel von Köpenick, also Berlin, Südost, wenn man will, Südost-Berlin, eine ungewöhnliche Bezeichnung. Da ist so ein kleiner Zipfel, der ragt, wenn man die gesamte Landkarte so sieht, nach unten. Und jetzt kommt ein Sprung, nämlich, ich zeige Ihnen Blumen. Ich fand sie einfach farblich schön. Zuletzt gab es Blumen zu sehen und ich zeige Ihnen jetzt nochmal Blumen, die ich mitgebracht habe hier. Ich zeige Ihnen Blumen. Und in dem Zusammenhang noch, nein, erst die Blumen, dann was anderes. Ich zeige Ihnen Blumen. Ich fand sie einfach farblich schön. Schluss. Ja, ich glaube, jetzt ist das Band zu Ende, was ich aufgenommen habe.
Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Katze in der Fensterbank von Ingeborg Schnabel. Seit gut einem Jahr schon sowas wie ein Internet-Hit und immer mal wieder in Blogs zu finden. Über 90.000 Mal ist das Liedchen bei MySpace abgerufen, noch öfter das Profil der vermeintlichen Ingeborg Schnabel angeklickt worden.
Ich bin politisch aktiv und habe einen eigenen Garten, in dem sich vielerlei Dahlien, Tulpen und andere Blumen tummeln.
Kann man da lesen und weiter?
Ich reise gerne an die Ostsee, ich gehe gerne spazieren und ins Internet. Durch das Internet tun sich einem viele Möglichkeiten auf.
Da noch einen draufgesetzt hat Janosch Läufen, ein unterbeschäftigter Zivi aus Nordrhein-Westfalen. Der ist bei YouTube zu sehen in einer halbwegs lippensynchronen, ziemlich albernen Videoversion des gleichen Stücks. Eigentlich stammt die Sample-Komposition aber von Kisso Gramm. Das Berliner Indie-Pop-Duo hat Katze in der Fensterbank nur so zum Spaß produziert und bei MySpace installiert. Inzwischen, hört man, ist das den beiden sogar ein bisschen peinlich. Den Kisso Gramm machen laut ihrer Homepage elektronischen Großstadtpop im besten Sinne. Und da geht's ihnen scheinbar ganz ernsthaft um die große Kunst. Wir sind halt die deutschen Picasso. Webzitat Ende. Wie klingt nun dieser Großstadtpop? Vielleicht wie der folgende Gratis-Download von ihrer Homepage. Kisso Gramm mit ihrer Version der Hildegard-Knef-Nummer in dieser Stadt.
Leere graue Zigarettenschachteln. und zerknüllt das Butterbrotpapier. Auf dem Schulweg, den wir täglich machten, seh ich, als ob's heute wär vor mir. Und wir bauten auf dem Hinterhofe ein klappriges kleines Gartenhaus. In dieser Stadt kenn ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt nur heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Kastanien stand mein großer Bruder Waldemar. Ich wollte von ihm das Hauen lernen, aber er musste los zur NVA. Morgens hinter wehenden blauen Tüchern wusste ich nur eins: Ich will hier raus. In dieser Stadt kenne ich mich aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt nur heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Heute zwischen Bars und reichen Schnöseln, Kameras Bertelsmann und Linkspartei, stolprig über ausgestreckte Füße. Kastanienallee mittags um 1:30. Doch ich laufe unbeirrbar weiter zum Hinterhof, zum kleinen Gartenhaus. In dieser Stadt aus. In dieser Stadt war ich mal zu Haus. Wie sieht die Stadt nur heute aus? In dieser Stadt war ich mal zu Haus.
Danke an Martin Riesel, mehr Breitband-Netzmusik etwas später in der Sendung und natürlich auch im Internet unter breitband-online.de finden Sie neben den Musikstücken auch alle Links zu den erwähnten Labels und Interpreten.
Breitband-Besprechung.
Ein Klassiker, Super Mario Brothers aus dem Jahre 1985. Gregor Böhmermann, kleiner Adrenalinschub?
Es ist halt immer, diese Melodie ist immer geblieben und man erkennt sie natürlich immer wieder und das, ja, man erinnert sich gerne daran.
Gregor Wildermann ist ins Studio gekommen, 37 Jahre, begeisterter Computerspieler. Mitgebracht hat er jetzt hier ein jüngst erschienenes oder das neueste Abenteuer vielmehr des heldenhaften Klempners Super Mario. Spiel heißt Super Mario Galaxy. Bevor wir da einsteigen, mal für Nicht-Eingeweihte, Super Mario, wer oder was ist das?
Super Mario ist ein Jump-and-Run-Spiel. Jump-and-Run-Spiele haben generell als Genre-Klassiker sich etabliert, bestehen weitgehend darauf, dass man mit der Hauptfigur durch eine Landschaft läuft.
Oder hüpft und rennt eben.
Hüpft und rennt und Dinge einsammelt. Und je mehr Dinge man einsammelt, desto mehr Dinge kann man auch tun.
Und Super Mario, ich meine, das ist ja nun echt eine Legende.
Der stammt ja eigentlich, wie gesagt, aus Donkey Kong, wo er auch gegen Tonnen antreten muss und gegen den großen Affen. Später hat er, wie gesagt, sein eigenes Spiel bekommen und er ist einfach zu einer Ikone geworden, so wie Lara Croft oder andere Figuren. Und
den gibt es jetzt seit fast 30 Jahren eigentlich. Ne? Ist ein Klempner, hier so mit so einem charakteristischen roten Hut, Schirmmütze mit einem roten M drauf.
Genau.
Blaue Latzhose, geistert er da durch quietschbunte Landschaften.
ist eine Legende geworden. Er muss dann ständig auch irgendwelche Abenteuer überwinden. Er sucht eigentlich immer diese Prinzessin Peach eigentlich. Das ist in jedem Spiel gleich, oder?
Das ist nahezu immer gleich, ja. Das ist auch eigentlich das Schöne fast daran. Man würde vielleicht sonst sagen, wieso, die Geschichte ist doch dann immer langweilig. Sie ist aber eben auch sehr einfach und man muss sich damit nicht aufhalten. Und sie ist sehr nach dem alten Gut- und Böse-Prinzip gehalten. Dabei konzentriert man sich dann mehr wieder auf das eigentliche Spiel.
Kommen wir mal zu dem aktuellen Spiel. Super Mario Galaxy heißt das. Ich sehe ihn hier durch den Weltraum fliegen, einen Sternschweif hinter sich erziehend. Was ist das Setting? Worum geht's?
Das Setting ist, dass am Anfang, wie gesagt, die Prinzessin entführt wird, aber eben in den Weltraum hinaus. Er kann sich beinahe noch retten, wird aber dann doch noch abgehängt und muss halt auf einer Aussichtsplattform oder einem Planetarium, da muss er erstmal stranden. Und von dort aus startet er seine Rettungsaktion.
Das heißt, er fliegt quasi von Planet zu Planet.
Genau. Er mit jedem Planet, und das ist ja klassisch bei Super Mario so, er sammelt diese Sterne. In diesem Spiel gibt es 120 Sterne, die er sammeln muss. Und mit jedem weiteren Stern, den er aufsammelt, was immer am Ende des jeweiligen Abschnitts oder Levels ist, schaltet er neue Bereiche frei und er kann in der Galaxie sich bewegen.
Und er wird hin und her geschossen und kann fliegen und geht zu Fuß eigentlich, ne? Ich sehe das hier auch auf dem Cover, das sind wirklich ganz quietschbunte Landschaften, also kleine Planeten, die sind dann grün und mit rosa Blumen und es stehen kleine kugelige Häuschen drauf, Super Mario mit dem markanten Schnauzbart fliegt zwischen ihnen her, auch die Handlung ist relativ simpel, das ist ja auch ein Spiel, freigegeben ab 6, glaube ich, eher für Kinder, du bist 37, was ist für dich der Reiz an diesem Spiel?
Der Reiz dieses Spiels liegt in den Ideen, die wirklich drin sind. Es wird ja oft gesagt, dass Videospiele nicht besonders intelligent gemacht sind. Und ich glaube, Super Mario war immer ein gutes Gegenbeispiel, weil einfach diese Überraschungen, die man dabei erlebt, die sind für jung und alt. Und
was sind das für Überraschungen?
Das sind Überraschungen, einfach die Herausforderungen, die man, denen man gestellt wird.
Mal ein Beispiel. Was ist jetzt gespielt? Was war die Überraschung?
Die Überraschung war zum Beispiel, man landet auf einer großen Kugel, die wie ein zerlöcherter Käse aussieht.
Die sieht man hier hinten auch auf der Packung abgebildet.
Und dort auf dieser Kugel muss man 6 Objekte einsammeln, aber diese 6 Objekte liegen natürlich an besonders gefährlichen Stellen, wo man hinten wegfallen kann oder eingesogen wird. Und dazwischen laufen auch noch so runde Nüsse, die über diesen Planeten rollen und einen auch erschlagen können. Und da auszuweichen und die richtige Taktik zu finden, diese Nüsse zu finden und eben dabei auch noch, und das ist das Besondere an Super Mario Galaxy, dass man oft auf dem Kopf schlichtweg steht.
Also der Super Mario läuft um diesen Planeten rum und steht er aufrecht, mal ist er waagerecht und mal steht er auf dem Kopf.
Es gibt kein Oben und Unten mehr in diesem Spiel und das ist toll einfach. Also das ist nochmal eine neue Dimension und ich kann auch zum Beispiel jedem empfehlen, der einen Videobeamer zu Hause hat, dann ist es besonders toll, wenn man das wirklich vor sich hat, wie ein richtiger Weltraum. Und darauf kann man dann spielen.
Also Stichwort Bewegung, da sind wir natürlich bei der Steuerung. Dieses Spiel ist erschienen nur für die Konsole Nintendo Wii. Also Wii-Konsole von Nintendo. Das Besondere an dieser Konsole ist diese Steuerung. Also man hat so einen Plastikknochen in der Hand, der ist über Funk mit der Konsole verbunden und man hat nicht einen kleinen Joystick, den man so ein bisschen hin und her bewegt, sondern der Klassiker ist dieses Tennisspiel. Ne? Also man spielt Tennis und wenn die Figur auf dem Bildschirm den Ball mit dem Schläger schlagen soll, muss man auch mit diesem Plastikknochen im Wohnzimmer bei sich quasi eine Bewegung machen, als würde man den Tennisschläger schlagen. Also das ist eine sehr viel Bewegung auch beim Spieler dann gefordert. Und diese besondere Wii-Steuerung, wie ist die hier bei Mario umgesetzt?
Sie hat eine gute Balance gefunden. Sie ist jetzt nicht nur darauf abgestimmt, dass man besonders plakativ Dinge mit der Hand oder also mit seiner eigenen Bewegung macht, sondern viele Dinge sind vertraut, wie die Stampfattacke zum Beispiel, also dass er hochspringt und dann mit besonders viel Elan auf den Boden kommt. Da muss man dann halt besonders schnell mal kurz den rechten Controller bewegen und das passt auch sehr gut. Oder es gibt andere Level, wo er auf einem Rochen schwimmen muss. Da muss man halt die Balance finden, rechts und links, sich das alles auszubalancieren. Und das macht man auch mit dem Controller. Also vieles ist sehr auf die Bewegung abgestimmt, aber es ist eingängig und man bekommt es auch immer wieder erklärt.
Vielen Dank, Gregor Wildermann. Super Mario Galaxy im Laden für plus minus 50 Euro zu haben.
Genau.
Alles klar. Vielen Dank fürs Kommen.
Breitband, Medien und Meinungen. Worldwide Waiting. Laut einer Studie des amerikanischen Marktforschungsinstituts Nemertis droht das Internet spätestens 2010 an den Datenmengen von Online-Videos und MP3s zu ersticken. Stundenlange Downloads, Verbindungsabbrüche und unbenutzbare Webseiten könnten die Folge sein. Grund für die steigende Belastung des weltweiten Datennetzes seien vor allem Multimedia-Anwendungen. Gleichzeitig steige die Nachfrage nach Bandbreite schneller, als die Netze ausgebaut werden. Weltweit müssten 93 Milliarden Euro zusätzlich investiert werden, sonst drohe dem Internet ein Stillstand. iPhone-Exklusivvertrieb gestoppt. T-Mobile ist derzeit verpflichtet, das iPhone von Apple ohne Vertragsbindung und Netzsperre zu verkaufen. Das Gerät ist ab sofort zum Preis von 999 Euro erhältlich. Bereits verkaufte Geräte werden kostenlos entsperrt und funktionieren dann auch in anderen Mobilfunknetzen. Vodafone hatte gegen den Konkurrenten geklagt und eine einstweilige Verfügung erwirkt. Die endgültige Entscheidung fällt allerdings erst in 2 Wochen. Erstmals auf dem deutschen Mobilfunkmarkt wurde ein Handyhersteller an den Gesprächsumsätzen beteiligt. Nach Informationen aus Konzernkreisen liegt der Apple-Anteil bei rund 10%. Shakespeare und Al-Qaida im Fadenkreuz. Zur Unterstützung der amerikanischen Ermittlungsbehörden hat das Labor für künstliche Intelligenz an der Universität von Arizona das Programm WritePrint entwickelt. Die Software scannt Webseiten automatisch auf islamistische und terroristische Inhalte. Nicht nur Webseiten, sondern auch Blogs, Diskussionsforen und Chaträume sollen damit automatisch überprüft werden. WritePrint ist eine Weiterentwicklung eines Programms, mit dem die Werke William Shakespeares analysiert worden waren. Das Programm hatte 480 verschiedene Merkmale erfasst, darunter Eigenheiten wie Stil, Begrifflichkeiten, Grußformeln, aber auch Designeigenschaften wie Schriftarten und Farben. Nachrichten im Netz. Die 20 meistgenutzten Nachrichtenportale im Internet werden laut einer Erhebung des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien in diesem Jahr voraussichtlich mehr als 4 Milliarden Mal angeklickt. Damit wird deutlich, dass sich das Internet endgültig neben Zeitung, TV und Radio als 4. Quelle für aktuelle Informationen etabliert hat, erklärte Bitkom-Präsident August Wilhelm Scheer. Etwa jeder 5. nutzt das Nachrichtenangebot im Internet. Mit dieser Quote liegt Deutschland im internationalen Mittelfeld. Spitzenreiter ist Finnland, wo sich beinahe die Hälfte der Bevölkerung im Netz informiert.
Medien und Meinung zusammengestellt von Jana Wuttke. Und gleich weiter zu Martin Riesel, Breitband Netzmusik, 2. Vorhang.
Breitband Netzmusik.
Auch im 2. Teil der heutigen Netzmusik geht's um Kuriositäten von MySpace. Und zunächst mal um einen, der macht schon seit über 40 Jahren Musik als Mr. Piggy. Noch bekannter aber ist er geworden unter dem Namen Schildkröte in der Fernsehserie Ditsche, das wahre Leben. Seine einzige Textzeile dort, die hat Schildkröte jetzt vertont.
Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Halt die Klappe, ich hab Feierabend.
Ganz große Alltagslyrik ist das hier in der Breitbandnetzmusik beim Deutschlandradio Kultur. Halt die Klappe, ich hab Feierabend von Schildkröte. Das können Sie auf der MySpace-Seite dieses Hamburger Originals hören und die Melodie bei einem Handyanbieter sogar als Klingelton bestellen. Schildkröte, das war dieser dicke Typ, der bei Ditsche, der Imbissbuden-Soap mit Olli Dittrich, immer nur schweigend auf einem Barhocker rumgesessen hat. Eigentlich ist er aber seit Jahrzehnten ein gestandener Rock'n'Roller und hat jetzt mit einigen Kumpels, vorsichtig ausgedrückt, sehr volksnahe und bierselige Lieder in deutscher Sprache aufgenommen und damit in den vergangenen Monaten eine steile Internetkarriere vollbracht. In der gleichen Liste der MySpace-Künstler ohne Plattenvertrag taucht einer auf, weit weniger bodenständig als vielmehr ziemlich abgehoben in höhere philosophische Sphären samt Verschwörungstheorien. Six Sins, ein Ex-GI, der von Deutschland aus gegen die bösen, bösen Mächte anrappt. If mankind doesn't get back their own spirituality and say no more, will we bow to Nazis and fascists and murderers who seek to imprison us on this earth. We were created free like the animals, we were born free, and we will damn well stay free or die in the process. A message to the people, conspiracy rap reality like Desert Eagle pointed at God of the Eagle. Super highways to Canada and Mexico. Now here we go, put the money all together, call the hero. Get the idea from the euro, the ID cards with chips and passports with fingerprints. Put the signs of the beast in the making since Reagan. Star Wars, class of the clashes, the pagans. The races are scanning packed like Safeway. Bloody bags and concentration camps keep us that way. When they spread that avian flu, what you gonna do when somebody robs your ass for food? National guards become international arms. Why Hillary signing off the bomb to Iran? Iran with the Fourth Amendment in my hand, with a gat and a tech and a mask and solar pads. We don't have political leaders. We have misleaders. And consequently, we cannot depend on other men. The Bible expressly says, not your trust in earthly man. There is no salvation. We don't have political leaders. We have misleaders. And consequently, we cannot depend on other men. The Bible expressly says, not your trust in earthly man. There is no salvation. I plan a mountain like Spielberg. E.T. falls home while the Nazi youth becomes the Pope of Rome. You've been a dick since the 17th century. Friday the 13th, burn the temple. On the cross, that's the victory. Bombs of the Trinity open the door to infinity. I give a whack MC a penalty. Simply, the imagery possess them mentally. Till the subconscious would say six cents, he's killing it lyrically. Mic blasphemy, transmission is bright enough to dim out Cypher's beat. Quantum leaps to light speed. So what I think, let it be. Like Haya, keeping scriptures from the Torah, from the Jesuit kings. Speaking in tongues, I'm talking to light beings. I'm breaking sets of stages. E equals MC squaring equations. I'm spitting on after David. And eat the justice. It's so disgusting. Religion like Augustus. We don't have political leaders. We have misleaders. And consequently, we cannot depend on other people. Trust no man, also glaub keinem, heißt dieser Titel von Six Sins. Und der US-Rapper nennt sich auf seiner dubiosen MySpace-Seite Terrorist, Angehöriger einer philosophischen Erleuchtungsbewegung. Per Klick kommt man von da direkt auf die jetzt bestätigte Invasion der Nanomaschinen, auf Techniken für astrale Projektion oder gleich auf die neue Weltordnung. Die Links dazu und die gesamte Netzmusik-Playlist wie immer unter breitband-online.de. Und da können Sie dann auch nachlesen, wie der Name Wladyslaw Nadeshana geschrieben wird. Der Mann ist Musiker, Webdesigner, Videoartist und Tänzer und beglückt die Welt von MySpace oder seiner eigenen Homepage nadeshana.com aus mit der Rettung der alten Kultur von Kuzebara. Das ist eine Region im Süden Sibiriens. Die Alt-Kuzebara, ist auf der Website zu lesen, nahmen die Zeit als eine nicht-lineare Substanz wahr. Deswegen kann man nicht genau sagen, wo ihre Kultur ihren Anfang und ihr Ende nimmt. Dafür kann man in Wladimirs wunderbarer Webwelt alle 100 Instrumente kennenlernen, die er beherrscht, inklusive intensivem Teekesselgetrommel. Bekanntschaft macht man auch mit seiner Katze Basik, nicht auf der Fensterbank wie bei Ingeborg Schnabel im ersten Teil der heutigen Netzmusik, sondern selbst singend und dann elektronisch verfremdet. Cats Love Song von Wladyslaw Nadeshana. Oh!
Breitband Katzenmusik mit Martin Riesel. Vielen Dank.
Breitband Porträt.
Die Deutschen tüfteln, forschen und Grundlagen forschen und das Geld, ein bisschen überspitzt, machen andere. Japaner, Amerikaner mit Produkten, die die Deutschen dann im Laden wiedersehen oder im Museum. Kaum irgendwo sonst sind die Amerikaner so damit beschäftigt, neue Hightech-Ideen umzusetzen wie im kalifornischen Silicon Valley, dem Mekka der produktorientierten Forschung. Wen also holen sich die Bewohner des Valleys als Direktor für ihr Technikmuseum? Einen Deutschen. Dirk Asendorf hat ihn in San Jose besucht.
Also wir haben hier ein Werkzeug nachgebaut und dieser Apparat bringt Zeichnungsentwürfe perspektivkorrekt an gekurfte Decken.
Vor 500 Jahren haben Michelangelo oder Leonardo da Vinci solch eine mechanische Zeichenhilfe benutzt, um Kirchenkuppeln zu bemalen. Jetzt will Peter Fries mit der Technologie aus dem alten Europa den kalifornischen Erfindergeist beflügeln.
Ziel ist natürlich, dem Besucher zu vermitteln, dass die Algorithmen, die in solchen Apparaten verwendet worden sind, die sehr einfach sind, die jedes Schulkind in der 10. Klasse, 11. Klasse lernt, dass diese Algorithmen auch Anwendung finden in diesen modernen Computerprogrammen wie Photoshop und Adobe InDesign und so weiter, wo moderne Grafiker heute ihre Zeichnungen mitmachen. Und so schlagen wir die Brücke von der Renaissance hier in die Gegenwart zum Silicon Valley.
Vor 1,5 Jahren kam der bayerische Uhrmachermeister als neuer Direktor ans Tech. So heißt das große Science Center in San Jose, 60 Kilometer südlich von San Francisco. Als es 1990 gegründet wurde, war das Konzept noch neu, Technik anhand von Mitmachexperimenten zu vermitteln. Damals kamen über 800.000 Besucher im Jahr. Inzwischen gibt es weltweit rund 1.000 Science Center ähnlicher Machart und die Besucherzahlen im Tech sind auf weniger als die Hälfte gesunken. Peter Fries soll die drohende Schließung abwenden.
Das ganze Museum wird eigentlich neu konfiguriert. Ein Ziel dabei ist es, das Museum ein Alleinstellungsmerkmal zu geben. Jetzt ist es ja ein Science Center unter vielen und als Museum of the Silicon Valley wäre es einzigartig und damit auch für Besucher von weit her interessant.
Ein paar Meilen entfernt steht die Garage, in der Bill Hewlett und David Packard 1939 die Firma HP gründeten. Apple, eBay, Google und hunderte weiterer Computerunternehmen folgten und machten die kalifornische Halbinsel zum Nabel der Hard- und Softwareentwicklung. Doch selbst hier erleben Kinder Technik oft nur noch vor dem Bildschirm ihres Heimcomputers. Was darin vorgeht, bleibt ihren Sinnen verborgen. Peter Fries möchte das ändern.
Ich werde hier fast jeden Abend eingeladen zu irgendwelchen Veranstaltungen oder auch sehr viel privat. Und weil ich ja Uhrmacher bin und das viele mittlerweile wissen, komme ich oft eine halbe Stunde früher und zerlege mit den Kindern eine Uhr. Und die Kinder haben einen Heidenspaß, die nachher wieder zusammenzubauen. Und die haben dann ein Erfolgserlebnis und gehen ziemlich mit Vergnügen ins Bett und lassen uns Erwachsene dann auch in Ruhe.
Das Abitur hat Fries am Münchner Abendgymnasium nachgeholt, dann Kunstgeschichte und Philosophie studiert, über das Wechselverhältnis von Kunst- und Technikentwicklung promoviert und anschließend die Uhrenabteilung im Deutschen Museum aufgebaut. Den Schritt in Silicon Valley sieht er als logische Fortsetzung dieses Wegs.
Ja, ein Uhrwerk ist ja eigentlich ein Computerprogramm. Nur wenn man das versteht, meine ich, kann man auch richtig programmieren. Ich habe kürzlich lange mit dem Wozniak, dem Apple-Gründer, ein Kollege von dem Steve Jobs, darüber gesprochen. Und der beklagt eben auch, dass die Kinder gar nicht mehr programmieren eigentlich, sondern nur noch nutzen. Und der große Spaß, ich programmiere sehr gern und sehr viel in meiner Freizeit, einfach nur zum Vergnügen, das ist für mich wie Yoga. Dieses Vergnügen, das suchen die Jungen gar nicht mehr in der Form.
Eine der ersten Aktionen des neuen Tech-Direktors war die Einrichtung eines Computerlabors für Schulklassen. Denn an Kaliforniens öffentlichen Schulen, so hatte Fries überrascht festgestellt, findet naturwissenschaftlicher Unterricht kaum statt. Es fehlt an Geld für Geräte und Personal. Auch das Science Center in San Jose bekommt kaum öffentliche Mittel. Für 9 der 10 Millionen Dollar Jahresetat ist es auf Sponsoren angewiesen. Zum Glück stößt Fries in den Computerfirmen des Silicon Valley auf viele offene Türen. Gerade hat er einen 1,5-Millionen-Scheck für seinen Plan bekommen, ein virtuelles Pendant des Museums auf der Internetplattform Second Life einzurichten. Jeder darf dort dann Direktor spielen.
Das ist eigentlich das Schöne an dem Silicon Valley, dass die Leute so begeisterungsfähig sind. Alle sagen, go ahead und probier's.
was gut ist, machen wir weiter und was nicht so gut ist, das vergessen wir ganz schnell. Undenkbar bei deutscher Ministerialbürokratie. Undenkbar, kann ich nur sagen, einen Museumshop innerhalb von 14 Tagen zu privatisieren. Undenkbar, die Preise für den Eintritt von heute auf morgen zu revidieren und völlig zu ändern. Das sind elendige Verhandlungen in den Ministerien in Deutschland, die Monate dauern, manchmal sogar Jahre brauchen. Da fehlt es in Deutschland sehr stark an Risikobereitschaft, auch mal was auszuprobieren.
Für Fries ist die Lust am Experiment das Wichtigste. Um auch die Kinder dafür zu begeistern, hat er sich allerhand Wettbewerbe ausgedacht. In einem geht es um besonders pfiffige Wasserpumpen, in einem anderen um das Programmieren eines virtuellen Jahrmarkts. Die Vorführung ist ein Glücksmoment für den Tech-Direktor.
Das, was wir hier sehen, ist, die Kinder haben ihre eigene Achterbahn selbst konstruiert und fahren jetzt da in Schrauben und Loopings einfach quer durch. Lernen dabei was über Fliehkräfte, lernen dabei was über Kurvenkräfte und all diese Dinge. Das sieht man ja, da haben die alle ganz großen Spaß dran.
Der Deutschchef des Technikmuseums im Silicon Valley, porträtiert von Dirk Asendorf.
Breitband, Blockspiel.
Technikmuseum im Silicon Valley, das kann ich besser sagen, Sie. Nur zu.
Herzlich willkommen in unserem Dialogsystem.
How are you? I love you.
Eigene Audioproduktionen sind immer willkommen. Reportagen oder Kommentare, Klangkunst, Kurzhörspiele, einfach hochladen bei breitbandonline.de. So hat es auch ein Hörer namens Kani getan und der hat uns ein echtes Juwel gebracht. Radiosterben 2007 heißt es. Darin enthalten ist auch ein Nachruf auf Sendungen in unserem Sender. Das ersparen wir uns mal hier an dieser Stelle und senden einen akustischen Nachruf um die halbe Welt zu den bedauernswerten Kollegen in Japan.
Willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist Radio Japan NHK World in Tokio. Wir vom deutschen Programm versorgen Sie zweimal täglich mit Neuigkeiten aus Japan und Asien.
Radio Japan NHK World ist der Auslandsdienst des öffentlich-rechtlichen japanischen Rundfunksenders NHK. Radio Japan sendet seit 1937 Programme in deutscher Sprache. So steht es noch auf der Internetseite von Radio Japan NHK World geschrieben. Doch schon ab morgen, den 1. Oktober 2007, wird all dies nur noch Geschichte sein. Zumindest was die deutsche Redaktion angeht. Denn sie wird heute geschlossen, direkt nach dieser Sendung. Unsere heutige Sendung trägt den Titel Die Märchenpost. Und ich möchte Sie heute durch die Sendung begleiten, ganz allein als Ihre Märchenfee. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz allein, denn sonst ist niemand mehr da. Wirklich. All die netten Stimmen vom deutschen Programm, die ganze Redaktion ist sozusagen nicht mehr da.
Damit verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Ein Ausschnitt aus Radiosterben Herbst 2007 von Kani alias Klaus Nindel. Und Herr Nindel ist am Telefon.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind oder waren vielmehr treuer Hörer des deutschen Programms von Radio Japan?
Ja, unter anderem. Ich höre auch sehr gern andere Auslandssendungen und finde es sehr schade, dass immer mehr Auslandssendungen in deutscher Sprache aus Kostengründen eingestellt werden.
Wie sind Sie denn auf diesen Kollegen von Radio Japan gestoßen?
Naja, ich höre praktisch schon Radio seit meiner Jugendzeit und bin auch begeisterter Hörer von Auslandssendungen. Das hatte ja damals einen gewissen Reiz, wenn man zum Beispiel aus Ecuador die Stimme der Anden hören konnte. Später dann hier in Dresden in der DDR-Zeit war es ja praktisch schon eine Notwendigkeit, zu Informationen zu kommen, dass man auf Auslandssendungen zurückgriff, da wir ja im Tal der Ahnungslosen lebten, weil wir kein Westfernsehen sehen konnten.
Und wie sind diese Sendungen zu empfangen? Ich meine, ein einfaches Radio reicht dafür ja nicht.
Ja, das gab damals auch handelsübliche Radiogeräte, die ein bisschen so höhere Preisklasse waren. Die hatten entsprechende Kurzwellengeräte. Das war damals in der DDR auch keine Schwierigkeit. Dann gab es auch diese sowjetischen Geräte, Kofferradios und sowas. Die hatten auch viele Kurzwellen. Also wenn man wollte, konnte man das schon empfangen.
Ihr Stück heißt Radiosterben. Ist denn wirklich alles nur im Niedergang begriffen oder gibt es auch Highlights?
Ja, es gibt natürlich auch noch deutsche Auslandssendungen, zum Beispiel die Stimme Vietnams, die ist sogar neu hinzugekommen, Radio Damaskus aus Syrien und so weiter. Aber naja gut, das Interesse ist doch sehr zurückgegangen, solche Stationen zu empfangen. Das hatte ja auch mal eine gewisse Zeit lang, war das ja quasi wie ein Hobby. Man schrieb an solche Stationen, dass man sie gehört hatte und schickte sozusagen einen Empfangsbericht und bekam dann von dem Sender eine sogenannte QSL-Karte, eine Bestätigungskarte, und die war schön bunt. Und in DDR-Zeiten hatte ich praktisch Bestätigungskarten von 100 Ländern bekommen. Also
die ihn einfach bestätigten, dass Sie diesen Sender gehört haben.
Also ich denke, genau.
Okay. Vielen Dank, Herr Nindel, für dieses Gespräch. Vielen Dank für Ihre Einsendung und machen Sie weiter. Und vielleicht gibt es ja mal auch gute Nachrichten, die Sie uns dann mitteilen.
Nicht bedanken.
Ja, ich danke Ihnen. Alles Gute.
Alles Gute.
Tschüss. So, das war's für diese Woche. Wir vom Breitband verabschieden uns, werden aber wie in jedem guten Computerspiel respawnen. Und zwar schon nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle.
Merci beaucoup de votre attention. Au revoir. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.
Dank an Ramon Curtis für seine Elektrostimmen, Dank an Sie fürs Zuhören, Dank an die Studiogäste, Dank an die Technik und Dank an Martin Riesel, aus dessen Netzmusik wir noch ein Stück hören, nämlich noch einmal Wladyslaw Nadischana mit Searching the Trace. Hier folgen jetzt die Nachrichten, anschließend die Deutschlandrundfahrt aus Offenburg in Hessen. Mein Name ist Philipp Bernse, ich sage alles Gute und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.